Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ganz herzlich willkommen zu unserer Folge 52 von MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast, ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Ja, auch heute gilt, nach unserer schönen Sommerpause, nach dem schönen Sommer, sind wir ja alle richtig hart im Herbst gelandet. Nichtsdestotrotz, ja, haben wir uns mit den Umsatzsteuer-News des letzten Monats beschäftigt oder vielleicht erst recht, nachdem das Wetter ja nicht so gut war. Und heute freue ich mich sehr, dass ich mal wieder mit meiner lieben Kollegin Charlotte Pötters die heutige Mastfolge bestreiten darf. Guten Morgen, Charlotte.
Guten Morgen, Jörg.
Also auch in Bonn, du bist ja in Bonn, genauso wie in Stuttgart. Wie gesagt, ist das Wetter nicht so rosig. Das heißt, wir haben das Wochenende genutzt, um uns tatsächlich mit der Rechtsprechung des letzten Monats zu beschäftigen. Und was haben wir uns denn ausgesucht? Also wir starten mit einem deutschen Verfahren vor dem EuGH. Da hat der EuGH jetzt ein Urteil getroffen vor, ja, knapp 2 Wochen, am 5.9. in der Rechtssache C83 aus 23, das ist die H GmbH. Und da geht es um den Direktanspruch in der Umsatzsteuer. Das kommt Ihnen sicherlich bekannt vor. Da haben wir schon häufiger mal in MAST darüber berichtet. Da es aber natürlich ein deutsches Verfahren ist, wollen wir das Ihnen gerne näher bringen. Wir machen dann weiter mit einem BFH-Urteil vom 18.04. 5R7 aus 22. Das ist ein interessanter Fall. Da geht es um die Überlassung gefährlicher Abfälle und die Frage, wie hoch ist denn das Entgelt des Entsorgungsdienstleisters? Bekommt er nur Geld dafür oder bekommt er auch Ware, nämlich diesen Abfall dafür, und handelt es sich also hier um einen tauschähnlichen Umsatz. Und zum Schluss enden wir dann mit einem BFH-Beschluss. Da geht es um Kaffeefahrten, also dass es das überhaupt noch gibt, das hat mich überrascht, Charlotte. Aber umsatzsteuerlich ist es sehr spannend, weil sich das Thema Reiseleistungen hier vermischt. Sie wissen ja, Reiseleistungen werden nur mit der Marge besteuert und nicht mit dem tatsächlichen Entgelt. Und die Frage war jetzt hier, ob diese Kaffeefahrten ja eben mit der Margenbesteuerung besteuert werden. Also kurz zusammengefasst, spezielle Urteile, aber wie Sie ja wissen, jetzt aus 51 und heute dann mit der 52. Folge MAST, aus jedem speziellen Fall lassen sich auch allgemeine Grundsätze für die Umsatzsteuer ableiten. Und daher freue ich mich sehr, dass wir diese drei Themen Ihnen vorstellen dürfen. Wir starten also mit unserem ersten Thema, EuGH-Urteil vom 5.9., Rechtssache C83 aus 23, eben um diesen Direktanspruch in der Umsatzsteuer. Charlotte, wie wir ja gerade schon gesagt haben, das mag vielleicht bekannt vorkommen, insbesondere aus einem EuGH-Urteil in der Rechtssache Remsma. Aber um was ging es denn konkret?
Ja, vielen Dank. Genau, also es ist letztlich in die Reihe der Urteile in die Remsma-Entscheidungen einzuordnen, also ein Folgeurteil kann man schon sagen. Und wichtig, auch aus deutscher Sicht, es ist ein deutsches Verfahren. Das heißt, es ging um deutsche Normen und um die Frage, ob in dem Fall ein Direktanspruch zu bejahen ist oder nein. Und zwar, es waren letztlich drei Unternehmer in diese Leistungskette eingebunden, zwei deutsche Unternehmer und ein italienischer Unternehmer. Und die zwei deutschen Unternehmen, die haben Sale-and-Leaseback-Geschäfte abgeschlossen. Und zwar, es ging um Boote. Und eine deutsche Gesellschaft hat bei einem italienischen Unternehmer unter anderem ein Boot, also es waren am Ende des Tages, glaube ich, 6 oder 8 Boote, eingekauft und hat die dann im Rahmen des Sale and Leaseback an die Klägerin, die jetzige Klägerin, weiterverkauft, die dann wiederum diese Boote an den anderen deutschen Unternehmer zurückverliest hat. Und das Problem, also was heißt das Problem? Es war so, dass der italienische Unternehmer die Boote mit einer Rechnung verkauft hat, mit Hinweis auf eine innergemeinschaftliche Lieferung, hat keine Umsatzsteuer erhoben auf den Verkauf der Boote. Und die deutsche Unternehmerin, die die Boote dann erst an die Klägerin weiterverkauft hat, hat dann deutsche Umsatzsteuer erhoben, woraus dann unsere Klägerin den Vorsteuerabzug geltend gemacht hat. Und das Problem war jetzt, dass im Rahmen einer Betriebsprüfung bei der Leasingnehmerin, also unsere Klägerin hatte die Boote dann ja wieder an diese erste deutsche Abnehmerin verliest. Da gab es eine Sonderprüfung oder eine Umsatzsteuerprüfung. Und da wurde, hat der Prüfer festgestellt, dass, dass zu Unrecht deutsche Umsatzsteuer ausgewiesen wurde, weil die Boote niemals von Italien nach Deutschland bewegt wurden. Das heißt also, es hätte eigentlich italienische Umsatzsteuer ausgewiesen werden müssen. Und insofern versagte dann das Finanzamt der Klägerin auch den Vorsteuerabzug. Also aufgrund der Tatsache, dass bisher ja Rechnungen in der Welt waren, die deutsche Umsatzsteuer ausgewiesen haben, versagte man, also musste die Umsatzsteuer weiterhin bar geschuldet nach 14c, aber die Klägerin hatte entsprechend keinen Vorsteuerabzug. Und dann war es so, dass die Leasingnehmerin, also der Vertragspartner der Klägerin, ist mittlerweile insolvent gegangen und der Insolvenzverwalter hat dann die Rechnungen zwar dahingehend berichtigt, dass sie den Mehrwertsteuerausweis gestrichen haben, also so, dass keine 14c-Steuer mehr begründet wurde und hat dann die Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückgefordert. Das Finanzamt hat dann auch die Umsatzsteuer an die Insolvenzmasse erstattet. Und die Klägerin wollte jetzt natürlich die Umsatzsteuer, die sie selber ja bezahlt hatte, zurückbekommen. Das Problem war aber eben nur, dass ihre Vertragspartnerin mittlerweile insolvent war. Und deswegen konnte sie von ihr jetzt, sage ich mal, nichts mehr erwarten. Und daraufhin beantragte die Klägerin eben beim Finanzamt unmittelbar die Erstattung der Umsatzsteuer für die entsprechenden Jahre. Und zusätzlich stellte sie noch einen Billigkeitsantrag nach 163 AO, was das Finanzamt ablehnte. Und dann auch das FG Düsseldorf, bei dem Klage erhoben wurde, weil, also zur Begründung führte das FG dann an, gäbe es keinen Erstattungsanspruch, weil diese Umsatzsteuer, um die es ja ging, bereits an die Insolvenzmasse der Vertragspartnerin zurückgezahlt worden sei.
Okay, also spannender Fall. Der letzte Käufer und wiederum der Leasinggeber, der blieb also quasi, so kann man sagen, auf der Umsatzsteuer sitzen. Sein Vorsteuerabzug
Richtig, genau.
wurde gestrichen, aber er bekam von seinem, von dem Verkäufer die Umsatzsteuer nicht zurück aufgrund der Insolvenz. Und
Richtig.
Ja, da liegt natürlich auf der Hand, was hier zu tun ist in Anbetracht von REMSMA. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Du sagst, das FG hat quasi das abgelehnt, diesen Direktanspruch. Das ging dann daher über die Revision zum BFH und weiter zum EuGH. Was waren denn die Überlegungen, die dahinter standen?
Ja, genau. Also der BFH hat sich überlegt, es gäbe ja doch durchaus Parallelen zu dieser REMSMA-Entscheidung. Und man könne eben gegebenenfalls einen Direktanspruch bejahen, also auf Erstattung der Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt. Und zwar auf Basis oder auf Grundlage der Neutralitätserwägung, die ja auch im REMSMA-Anspruch angeführt wurden und auf Grundlage der Effektivitätsgrundsätze. Also das heißt, der Steuerpflichtige, der ja letztlich nur zur Einsammlung oder ja zum Einsammeln der Umsatzsteuer verpflichtet sein soll, soll ja am Ende des Tages, wenn kein Letztverbrauch stattfindet bei ihm, nicht auf der Umsatzsteuer dann auch sitzen bleiben. Und grundsätzlich soll der Direktanspruch ja auch gelten, wenn die Umsatzsteuer im falschen Mitgliedstaat entrichtet wurde, wenn eben kein Missbrauch oder Betrug seitens des Steuerpflichtigen vorläge und insofern dieser gutgläubig sei. Und zusätzlich bedarf es ja eigentlich auch keine Gefahr eines Steuerausfalls. Und da stellte sich jetzt eben die Frage, ob diese Grundsätze auf das Vorlageverfahren oder auf das Verfahren, was hier über das jetzt zu entscheiden war, übertragbar seien. Und zwar, wenn eben die in der ursprünglichen Rechnung ausgewiesene inländische Mehrwertsteuer durch eine höhere Mehrwertsteuer, also es hätte ja eigentlich italienische Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer ausgewiesen werden müssen, ersetzt werden kann. Also es wird ja tatsächlich eigentlich Umsatzsteuer geschuldet, nur eben in einem anderen Mitgliedstaat? Oder gibt es vielleicht nur einen Anspruch auf Erteilung einer Rechnung mit italienischer Steuer? Also auf was bezieht sich jetzt der REMSMA-Anspruch oder REMSMA-Anspruch, der Anspruch, den der Steuerpflichtige ebenfalls hat? Und kann der Direktanspruch, wie hier in dem Ausgangsrechtsstreit, von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, dass der Erwerber zunächst vielleicht eine zivilrechtliche Klage anstrengen muss auf Erteilung einer korrekten Rechnung mit Ausweis dann der italienischen Mehrwertsteuer in dem Fall? Und zusätzlich gab es hier noch das Problem, dass der Leasingnehmer, also der Vertragspartner, sich weigerte, eine entsprechende Rechnung, also jedenfalls ohne Klageerhebung zumindest, mit italienischer Steuer zu erstellen. Und da liegt natürlich nahe, dass wir da eine vorsätzliche Steuerhinterziehung potenziell haben, weil insofern ja keine italienische Steuer dann auch abgeführt wird. Und ja, also es ist halt die Frage, ob wir trotzdem auch im Lichte der Mehrwertsteuersystemrichtlinie und nach den Grundsätzen der Effektivität und des Neutralitätsgrundsatzes einen Direktanspruch haben. Zusätzlich eben noch, wenn dann die Umsatzsteuer bereits seitens des inländischen Finanzamtes auch schon erstattet wurde. Also das darf ja auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass das Finanzamt bereits an den insolventen Vertragspartner die Umsatzsteuer ausbezahlt hatte, die er ja nach Korrektur der 14C-Rechnung dort beantragt hatte. Ja, also das waren die Fragen, die der BfH dem EuGH dann vorgelegt hat letztlich.
Okay, also spannend, spannend. Wie hat denn der EuGH entschieden? Also sind die Grundsätze aus diesem REMSMA-Verfahren hier auf diesen doch etwas anderen, anderslautenden Fall übertragbar?
Ja, also grundsätzlich bejaht er das. Also er sagt nicht, dass es jetzt per se ausgeschlossen ist, aber trotzdem hat die Klägerin hier eben keinen Direktanspruch, weil eben das Finanzamt die Mehrwertsteuer, also das ist das wesentliche Argument, an die Insolvenzmasse erstattet hat. Und wenn man einen Direktanspruch zusätzlich bejahen würde, dann hätte das Finanzamt ja die Mehrwertsteuer zweimal zu erstatten. Und das verneint der EuGH. Und ja, also es ist eben so, dass nur dann, wenn tatsächlich er keine andere Möglichkeit mehr hat, überhaupt an die Mehrwertsteuer zu gelangen, könne man auch an einen Direktanspruch denken und das sei eben eine besondere Ausnahme und hierfür gäbe es im vorliegenden Fall keine ausreichende Argumentation, weil zusätzlich vorliegend eben noch keine zivilrechtliche Klage erhoben wurde auf Erteilung einer entsprechenden korrekten Rechnung mit Ausweis von italienischer Mehrwertsteuer und was zusätzlich der Fall ist, es hat noch keine Registrierung in Italien stattgefunden. Also das sind eben so weitere Handlungen, die der EuGH letztlich verlangt, damit man davon ausgehen kann, dass er alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um sein Recht eben anderweitig geltend machen zu können. Also das heißt, der REMSMA-Anspruch wird seitens des EuGH tatsächlich als absolute Ausnahme gesehen, also eher restriktive Auslegung der Argumente. Und wenn es eben wie hier zu einer doppelten Erstattung kommen würde, dann ist er auch grundsätzlich zu verneinen. Und zusätzlich muss der Steuerpflichtige sich, ich sag mal, besonders bemühen, um seine Rechte auf anderem Wege geltend machen zu können. Und der EuGH sagt auch explizit, dass zunächst eben diese zivilrechtliche Klage auf Erteilung einer korrekten Rechnung hätte erhoben werden müssen. Ja, genau, das war es zu diesem, finde ich, doch echt spannenden Fall. Also ich glaube, wenn man die in Kombination mit den anderen, also wenn man das Urteil dann in Kombination mit den anderen REMSMA-Urteilen auch sieht, dann kann man die einzelnen Tatbestandsmerkmale doch jetzt relativ genau auch definieren. Ja, aber dann wollen wir jetzt zum BfH-Urteil kommen. Und zwar das Urteil vom 18.04.24. Und zwar geht es ja um die Überlassung gefährlicher Abfälle zur Entsorgung. Also auch irgendwie ein spezieller Fall. Gerade ging es um Boote aus Italien. Und jetzt geht es um gefährliche Abfälle. Du hast ja schon einleitend festgestellt, dass es sich eben auch hier um einen speziellen Fall handelt, der aber auch allgemeine Auswirkungen hat. Und gegebenenfalls sogar dann Anpassungen im Umsatzsteueranwendungserlass nach sich ziehen sollte. Ja, ist das korrekt?
Ja, gut, also das werden wir jetzt mal herausarbeiten, Charlotte.
Ja.
Also, wie einleitend schon gesagt, ging es darum, dass oder die Frage war, wie viel Umsatzsteuer muss denn der Entsorgungsdienstleister tatsächlich abführen? Also eine Frage nach seinem Entgelt. Der Sachverhalt war wie folgt: Also Klägerin war eben diese Entsorgungsdienstleistungsgesellschaft und dieser Entsorgungsdienstleister hatte sich gegenüber seinem Kunden im Rahmen eines Werkvertrags verpflichtet, dessen im Betrieb entstandenen Chemikalien, die gefährliche Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind, diese gefährlichen Abfälle gegen Entgelt zu entsorgen. Also konkret hat dann also die Klägerin diese Chemikalien eben abgeholt, getrennt, gesammelt, geprüft und wenn es dann aber auch möglich war, dann wieder aufbereitet und eben als sogenanntes Regenerat verkauft. Aber wie gesagt, nur in diesen Fällen, wo es möglich war. Ab und an mal war es eben auch nicht möglich oder nicht vollumfänglich möglich und dann wurde der Abfall eben verbrannt. Entscheidend ist jetzt hier, dass hier sich das Entgelt stand am Anfang noch nicht fest, sondern je nach Verschmutzungsgrad hat sich das Entgelt eben bestimmt. Je höher der Verschmutzungsgrad, desto höher war das Entgelt. Und ganz wirklich entscheidend in diesem Fall war eben, dass der Kunde gesetzlich verpflichtet war, diese gefährlichen Abfälle zu entsorgen. Das heißt, der Entsorgungsdienstleister musste auf Basis dieses Werkvertrags diese Entsorgungsdienstleistung erbringen und dann seinem Kunden auch ein entsprechendes Zertifikat ausstellen.
Okay, habe ich verstanden. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie hoch denn das Entgelt für die Entsorgungsdienstleistung tatsächlich war.
Genau, also unstrittig war einfach vereinbart, der Entsorgungsdienstleister holt die Chemikalien ab, entsorgt die und bekommt dafür dann halt ein Entgelt, also Bargeld sozusagen, was sich eben nach dem Verschmutzungsgrad ja, bemisst. Allerdings hat das Finanzamt und nachfolgend auch das Finanzgericht vorgetragen, dass es hier um sogenannte tauschähnliche Umsätze mit Baraufgabe handeln würde. Also unstrittig hat der Entsorgungsdienstleister eine Entsorgungsleistung erbracht und dafür halt auch das Entgelt bekommen oder ein Geld bekommen. Zusätzlich, so sagt jetzt das Finanzamt aber, habe der Unternehmer ja auch diese werthaltigen Abfälle erhalten. Ja, also und zwar geliefert bekommen. Dass der Abfall auch werthaltig war, das stand zwar am Anfang noch nicht fest, ja, sondern erst im Verlauf, aber erfahrungsgemäß mussten jetzt hier der Unternehmer und auch der Kunde davon ausgehen, dass es nicht nur auf die Entsorgung ankam, sondern auch, dass dieses ganze Geschäft auf diesen Weiterverkauf angelegt war. Das heißt jetzt auch unerheblich, dass der Wert des Abfalls nicht am Anfang bei der Übergabe schon festgestanden hat, sondern erst dann halt im Verlauf der Analyse durch den Entsorgungsunternehmer.
Also klingt, finde ich, logisch, weil ich meine, Abfall ist ja häufiger mal ein Thema, nicht immer nur diese gefährlichen Chemikalien, aber grundsätzlich ist, sagen wir mal, der Abfall auch ein tauglicher Leistungsgegenstand. Also das finde ich jetzt nicht so fernliegend, aber was hat der BfH dann dazu gesagt?
Also du bist auf der Seite des Finanzamtes, sehe ich schon, Charlotte. Jetzt beim BFH
Ausnahmsweise.
war tatsächlich anders. Der BFH hat es anders beurteilt und spricht dann auch das FG-Urteil verworfen. Zunächst mal, wie es eben Gerichte machen, das ist auch sehr schön hier in diesem Fall, hat der BFH nochmal definiert, was ist denn eigentlich ein Tausch und was ist ein tauschähnlicher Umsatz, wie erkenne ich das und wie ist jeweils das Entgelt zu bemessen. Also ein sehr schöner Grundlagenteil, den das Urteil hier bietet. Aber dann hat sich der BFH recht schnell sehr stark auf diese gesetzliche Notwendigkeit der Entsorgung fokussiert. Also BFH also untersucht eben den Fall und kommt dann sehr schnell zum Ergebnis, dass es dem Kunden aufgrund dieser gesetzlichen Verpflichtung einzig darauf ankommt, dass diese im Betrieb entstandenen Chemikalien ordnungsgemäß entsorgt werden und dass er eben diese Entsorgungsbescheinigung erhält. Was dann mit diesem Abfall passiert, das ist also im Ergebnis, abgesehen von der Entsorgung, ob das weiterverkauft wird oder verbrannt werden muss, das, so der BfH, ist in diesem vorliegenden Fall dem Kunden sozusagen egal. Das sei auch vorliegend, sei das eben so, ja, und das war auch zwischen den Parteien so vereinbart, denn der Entsorgungsdienstleister hat nur den Auftrag bekommen, die Entsorgungsleistung zu erbringen und das Zertifikat auszustellen. Und alles, was sich dann nach dieser Erstanalyse, also Verschmutzungsgrad, wie teuer ist dann die Entsorgungsdienstleistung, also alles, was dann danach passiert, die Aufbereitung, die Analyse, die Trennung, die Wertaufbereitung oder die Wiederaufbereitung und letztlich auch der Verkauf, das war unter der Regie vom Entsorgungsdienstleister und hatte mit der eigentlichen Entsorgungsdienstleistung und dem Geschäft zwischen diesen beiden involvierten Parteien nichts zu tun, so der BfH.
Okay, aber dann stellt der BfH also darauf ab, dass der Kunde den Abfall nur übergeben hat, damit der Entsorgungsdienstleister dann auch seine Dienstleistung erbringen konnte. Das klingt ja so ein bisschen nach nicht steuerbarer Beistellung eigentlich.
Ja, richtig. Also habe ich auch sofort daran gedacht, als ich das beim ersten Mal so drüber gelesen habe. Allerdings muss man sagen, dass der BfH den Begriff der Beistellung im Detail hier nicht verwendet hat, nur en passant. Eine Beistellung würde ja im Grunde wohl auch zunächst mal dem Grundsatz nach eine Lieferung voraussetzen. Aber der BfH setzt hier bereits an diesem notwendigen Begriff der Lieferung an und sagt, dass ja eine Lieferung voraussetzt, dass der oder voraussetzen würde, dass der Entsorger wie eine Art Eigentümer über den Abfall verfügen können muss. Und das sei hier eben nicht der Fall, denn die Übergabe des Abfalls durch den Kunden an den Entsorgungsdienstleister, das sei lediglich eine, und jetzt zitiere ich, untergeordnete Handlung zum Erhalt der gesetzlich notwendigen Entsorgung. Also eine eigenständige Lieferung in der Übergabe des Abfalls liege hier laut BfH nicht vor.
Okay, untergeordnete Handlung haben wir auch schon vorher
diskutiert. Genau, haben wir noch nicht gehört, aber immer mal wieder was Neues, genau.
Ja. Ja, aber wie sind da die Äußerungen im UStAI zu verstehen?
Ja, also im Umsatzsteueranwendungserlass steht relativ viel zur Entsorgung von werthaltigem Abfall und dann dementsprechend tauschähnlichen Umsätzen. Und der BfH sagt, ja, also dieses BfH-Urteil, das entspricht auch diesen Grundsätzen. Da bin ich mir zwar nicht ganz sicher, denn im Grunde genommen entzündet sich ja jetzt hier gerade an diesem Fall, was ist denn ein werthaltiger Abfall? Also muss es von vornherein feststehen? Muss es da schon eine Bewertung geben? Oder wie ist es zu verstehen? Aber der BfH kommt hier ganz klar zur Auffassung, dass dieser Abfall hier keinen Wert hat, sondern schlichtweg nur entsorgt werden muss. Alles, was dann danach passiert und dass dann tatsächlich diese Einzelbestandteile gegebenenfalls noch weiterverkauft werden, das hat mit der Entsorgungsleistung nichts mehr zu tun. So steht es tatsächlich auch im Umsatzsteueranwendungserlass, aber erstaunlicherweise ging der Fall ja bis zum BfH. Also so ganz klar scheint auch für die Finanzverwaltung diese Äußerungen hier im Umsatzsteueranwendungserlass nicht zu sein, sodass ich diesen Fall jetzt nicht nur deshalb interessant finde, weil ich doch hier recht viel damit zu tun habe mit so Abfallentsorgungen, sondern weil man doch auch sieht, dass es bis hin zum BfH auf das kleine Einmaleins des Umsatzsteuerrechts ankommt, nämlich was ist eine Lieferung und nicht und dann alles dran im Grunde genommen dran hängt. Gut, Charlotte, dann kommen wir zu unserem dritten Fall. BfH-Beschluss vom 20. Juni 5R30 aus 23. Jetzt in dieser EuGH-Vorlage, da geht es um die Anwendbarkeit der Margenbesteuerung nach § 25 Umsatzsteuergesetz auf diese sogenannten Kaffeefahrten. Genau. Was versteht man denn nochmal darunter? Charlotte, du kennst dich augenscheinlich aus.
Ja, genau, eine schnelle Kaffeefahrt jetzt noch. Wir haben nur 5 Minuten.
Genau.
Und zwar geht es bei diesen Kaffeefahrten ja um, das sind ja in der Regel Busreisen zu bestimmten Orten, wo dann Gegenstände an die Kunden veräußert werden. Und um die Kunden aber eben möglichst komfortabel dann an diesen Ort zu bringen, das sind ja häufig auch ältere Personen, die jedenfalls keinen Führerschein mehr haben, wird zusätzlich eben ab bestimmten zentralen Stellen dann auch die Busfahrt mit organisiert. Und das Verfahren ist schon tatsächlich sehr, sehr alt. Also es beschäftigt die Gerichte jetzt schon sehr, sehr viele Jahre. Und es ging ursprünglich, oder der Anbieter dieser Kaffeefahrten hat zum einen entgeltliche und unentgeltliche Fahrten angeboten zu den Zielen, wo dann die Gegenstände veräußert wurden. Und jetzt im jetzigen BfH-Beschluss geht es ausschließlich, oder in der EuGH-Vorlage geht es jetzt ausschließlich nur noch um die entgeltlichen Fahrten, weil der BfH vorher schon mal entschieden hat, dass also in einem Verfahren, das schon abgeschlossen ist, in einem Instanzenzug entschieden hat, dass unentgeltliche Fahrten auf keinen Fall von der Margenbesteuerung umfasst sein können. Und es ist eben so, dass die Klägerin, also die Anbieterin der Kaffeefahrten, die Busreisen stets so kalkulierte, dass sie mit einem Minus rausgegangen ist. Also das heißt, die Kosten für die Busreisen waren immer höher als das, was sie als Entgelt dann von den Kunden verlangte, weil am Ende des Tages sollten die Kunden ja möglichst relativ viele Gegenstände dann im Rahmen der Kaffeefahrt dann auch einkaufen. Und ja, die Klägerin behandelte diese Kaffeefahrten, also diese Busfahrten, eben nicht als Reiseleistung und wollte den Vorsteuerabzug aus den eingekauften Busfahrten dann auch geltend machen. Und das versagte aber das Finanzamt und auch im späteren Rechtsgang das Finanzgericht. Und führte zur Begründung an, nein, das wäre als eine Reiseleistung einzustufen und der 25.4 USTG, also der Absatz 4 dieser Margenbesteuerungsregelung, der sagt eben, dass der Vorsteuerabzug bei der Margenbesteuerung nicht möglich sei.
Prima. Und jetzt hattest du FG Niedersachsen schon erwähnt. Wie ging es dann generell
genau
weiter? Also wie kommen wir jetzt zum BfH?
Ja, also ich hatte ja schon gesagt, also es waren ja unentgeltliche, entgeltliche ursprünglich und jetzt ging es eben nur noch um die entgeltlichen Fahrten. Und insofern hat der BfH jetzt darüber zu entscheiden, ob tatsächlich diese Busreisen im Rahmen einer Kaffeefahrt als Reiseleistung einzustufen sind. Und da muss man berücksichtigen, zum einen, dass die Mehrwertsteuersystemrichtlinie, also das Unionsrecht, selbst nicht von Reiseleistung spricht, so wie das deutsche USTG, sondern von Leistung eines Reisebüros. Es gibt zwar schon Urteile, die sagen, ja, es muss kein Reisebüro an sich sein, das die Reiseleistungen erbringt, aber es bedarf schon eines, ja, also es reicht auch eine Reiseleistung, das heißt also eine Fahrt oder eine Übernachtung, aber dieser Leistende muss grundsätzlich noch ein zusätzliches, ja, eine Reisebüro-typisches Element mitbringen bei seiner, also so eine, wie wir es vorhin hatten, mit den Handlungen. Ja, es muss nicht eine explizite Leistung sein, aber er muss noch ein weiteres Element mit anbieten, wie die Beratung oder das Angebot vielleicht von einer Rücktrittsversicherung oder Ähnliches. Und da ist jetzt die Frage, ob dann diese Busreisen eben noch unter diesen 25 USTG beziehungsweise der entsprechenden Norm in der Richtlinie zu fassen sind, weil man auch berücksichtigen muss, dass nach Sinn und Zweck der Richtlinie und nach der Zielsetzung der Norm lediglich eine Vereinfachung gewollt ist und man wollte eine ausgewogene Verteilung bei der Einnahmen bei insbesondere grenzüberschreitenden Leistungen bewirken damit. Und das haben wir ja hier eigentlich alles gar nicht.
Also muss man ja sagen, dass sich der Begriff der Reiseleistung ja erstaunlich entwickelt hat in den letzten, ich sage jetzt mal, 5 Jahren ungefähr. Jetzt schauen wir in die Zukunft. Also du sagtest, es ist ja ein Vorlagebeschluss zum EuGH. Jetzt, du darfst jetzt mal eine Prognose wagen, Charlotte, oder ich bitte dich jedenfalls mal darum. Was meinst du denn, was können wir vom EuGH erwarten?
Also ich hoffe zum einen, dass er präzisiert, was eine Reiseleistung ist im Sinne des EU-Rechts, also dass wir genauer wissen, was eben unter diese Margenbesteuerung dann nach dem Urteil fällt. Und dass jetzt in dem Fall hier, also so wäre jetzt meine Tendenz, eben diese Busreise nicht davon umfasst sein sollte, weil es sich meines Erachtens lediglich um das Mittel zum Zweck handelt. Also wir wollen hier eine Lieferleistung erbringen, nachher die verkauften Gegenstände dann an den Mann zu bringen. Und insofern, wenn aber dennoch von einer Reiseleistung auszugehen sei, ja, dann aber sollte man doch den Neutralitätsgrundsatz hier beachten und zumindest, wenn es sich um eine negative Marge handelt, den Vorsteuerabzug dann zulassen, weil, das darf man nicht unberücksichtigt lassen, seit 22 ist es auch so, dass der Reiseveranstalter nicht mehr aus verschiedenen Reiseleistungen eine Gesamtmarge bilden darf, sondern er muss für jede einzelne Reiseleistung dann seine Marge berechnen. Das heißt also, der Anfall von negativen Margen, der ist nicht ganz unwahrscheinlich. Und da den Vorsteuerabzug gänzlich jeweils zu versagen, halte ich doch für schwierig.
Okay, also von, du bist jetzt geschwankt vom Finanzamt wieder jetzt hin zurück zum Guten, zum Steuerpflichtigen. Ja, da schauen wir mal, was der EuGH draus macht. Also ganz herzlichen Dank, Charlotte, für deine Teilnahme heute bei MAST. Wir sind nämlich schon am Ende unserer heutigen Folge. Zwei Themen wollten wir Ihnen noch ganz kurz in einer Minute mitbringen. Und zwar gibt es einen BfH-Beschluss vom 16. Juli. 11b 37 aus 23, da hat der BfH jetzt erneut entschieden oder sagen wir in einem Beschluss entschieden, dass es hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Höhe von Säumniszuschlägen, Sie wissen ja, das sind wir auch bei den 6%, dass es da keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit gibt. Das heißt, der BfH hat hier eine Revision, meine ich, es ging, glaube ich, um eine Revision, nicht zugelassen. Das spielt auch keine Rolle, dass wir jetzt hier zu der Zeit in einem strukturellen Niedrigzinsniveau waren. Das heißt, also, mein, da sind wir jetzt zwischenzeitlich schon in einer ständigen Rechtsprechung des BfH. Also hier an den 6% Säumniszuschlägen pro Jahr wird sich vermutlich nichts ändern. Die Frage ist aber, wieso? Also bricht er dem BfH einen Zacken aus der Krone? Warum legt er das nicht dem Bundesverfassungsgericht mal vor? Denn, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, es gibt einen Vorlagebeschluss, also einen Bundesverfassungsgerichtsvorlagebeschluss des BfH vom 8. Mai, 8R 9 aus 23. Und da geht es jetzt um die Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes bei ADV-Zinsen. Also Sie kennen ja das Bundesverfassungsgerichtsurteil natürlich, dass die Verfassungswidrigkeit der Zinssatzhöhe nach 233a 6% festgestellt hat. Das heißt, ab seit 2019 sind wir da ja in einem deutlich niedrigeren Zins, 1,8%. Und bei ADV-Zinsen und auch bei anderen Zinsen, da blieben wir aber bei 6%. Und da hat der BfH jetzt doch erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit bei ADV-Zinsen und legt das dem Bundesverfassungsgericht vor. Also ja, zwiegespalten. Einerseits bei den Säumniszuschlägen, da bleibt man bei 6%. Ja, warum? Ja, und andererseits haben wir aber hier bei den Zinsen, ADV-Zinsen, da soll jetzt das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und da bietet es sich natürlich an, wenn Sie von ADV-Zinsen oder anderen Zinsen betroffen sind, dann sollten Sie natürlich in jedem Fall Einspruch einlegen, denn da wird das Bundesverfassungsgericht nochmal drüber schauen. Also Charlotte, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Ihnen noch einen schönen Dienstag. Das Wetter soll wieder schöner werden. Nichtsdestotrotz sind wir in einem Monat am 15. Oktober wieder für Sie da, dann mit den Latest News des Oktober, den latest Umsatzsteuer-News des Oktober. Bis dahin alles Gute, bis dann, Servus, ciao, ciao.